Impulse aus der Pfarrgemeinde Altstadt-Obertraun.
Herzlich willkommen zu unserem Impuls. Wir sind am dritten Sonntag in der Fastenzeit und dieser Sonntag trägt den Namen Oculi. Lateinisch bedeutet, meine Augen sehen stets auf den Herrn, nach einem Psalmvers für diesen Sonntag.
Genau, Psalm 25. Weiter geht's mit, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wie sagst du das? Was ist das für ein Netz? Das Netz, das dich gefangen hält? Im übertragenen Sinne wahrscheinlich.
Ja, all die Dinge, die uns im Leben binden, Aufgaben, Pflichten und die uns auch durch den Alltag jagen, wo wir eigentlich nicht zum Nachdenken kommen, wo wir auch den Weg nicht herausfinden in die Freiheit.
Genau, passt ja wunderbar zu unseren Themen auch der letzten Impulse, weil wir da sehr viel über Verzicht oder Neuorientierung und Neubesinnung geredet haben und natürlich übers Fasten in verschiedenen Ausprägungen.
Ja, das Fasten körperlich, Essen, aber auch in anderen Bereichen Verzicht und dadurch den Weg in die Freiheit zu finden, die Unabhängigkeit auch.
Genau. Der Lesungstext für den heutigen Sonntag
steht bei Lukas im 9. Kapitel und ist in der Basisbibel überschrieben, sich ganz auf Jesus einlassen. Hier ist auch das Thema, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Er alleine führt mich und alles andere lasse ich hinter mir. In dem Text kommt es zu drei Begegnungen zwischen Jesus und verschiedenen Menschen. Und im ersten, der kommt eigentlich recht selbstbewusst und sagt, Jesus, ich will dir folgen. Also einem Messias zu folgen, schien auch eine ehrenvolle, ehrenwerte Sache zu sein, wohin du auch gehst. Das steht hier und dann sagt Jesus aber eher zurückweisend fast, pass auf, die Füchse haben Gruben oder haben ihren Bau, wie es hier heißt, und die Vögel haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Ein sehr interessantes Sprichwort.
Das heißt also, andere Lebewesen haben eher einen Platzerl, wo sie hinkönnen. Der Mensch muss sein emotionales oder geistiges Platzerl finden.
Ja, ich denke, es ist eine göttliche Ordnung, die in der Natur sich überall durchsetzt und an der wir auch, ja, wo jeder seine Ruhe finden kann, nicht die innere Ruhe. Aber ist es mit dem Menschen? Nun sagt Jesus, der Menschensohn. Menschensohn. Ist das jetzt auf ihn selber bezogen oder ist es auf jeden Menschen bezogen? Darüber kann man natürlich jetzt nachdenken. Mhm. Jesus redet von sich ja selber. Nicht als Sohn Gottes bezeichnet er sich nicht, das tun andere. Aber er spricht von sich selber immer von dem Sohn der Menschen.
Das heißt, er will sich selber als, böse formuliert, Stereotyp, als Prototyp vielleicht sogar. Oder
das ist jetzt die Frage. Ist er einfach ein Menschenkind wie jeder andere? Mhm. Oder ist er der Menschensohn von Gott auserwählt für die Menschen? Mhm. Und hier genau fängt es an, spannend zu werden. Ich würde sagen, beides. Mhm. Je nachdem, wie weit wir uns darauf einlassen. Jesus stellt sich nicht einfach hin und sagt, ich bin der Sohn Gottes, sondern er sagt, Gott hat mich gesandt, aber meine Botschaft zu verstehen, dafür bedarf es ein bisschen mehr als nur zu klatschen oder einfach hinterherzulaufen.
Der Fuchs hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und nicht nur eine Ruhe zu haben, sondern auch sich in Sicherheit wähnen zu dürfen. Also wenn du deine Augen schließt, wenn du schlafst, dich ausruhst, dann musst du beschützt sein. Ich glaube, dieser Schutz, der ist auch ganz wichtig, der steht jetzt da wörtlich natürlich nicht drinnen. Aber ja, das ist, glaube ich, auch was, dass du zu Hause ankommst und da nichts passieren kann. Genau wie im Vogel im Nest nichts passieren wird.
Ja, das ist diese Hauslosigkeit, auch dieses Wandern, dieses Unterwegssein. Du weißt am Morgen oder am Mittag nicht, wo du am Abend nächtigen wirst. Und das ist schon ein Wagnis, auch ein im Hier und im Jetzt leben zu wollen.
Das heißt, die Menschen sind offensichtlich auch auf der Suche gewesen, unterwegs gewesen und haben geschaut, wo kann ich mich anhalten, wo kann ich mich sicher fühlen. Und da gibt es ein Angebot von Jesus.
Das war natürlich die Spannung auch in der Zeit, auch jetzt historisch kann man das natürlich nachvollziehen, dass die Familien zwar ihr Zuhause noch hatten, aber sie merkten, es passt vorne und hinten nicht. Wir suchen nach einem Halt. Wer gibt uns denn Rettung? Wer ist denn der Gesandte, der Messias, den man erwartet, den man dringend erwartet? Es könnten hunderte Messias kommen und keiner würde sie erkennen, wenn nicht jemand auf der Suche nach einem Messias ist.
Ja, also damals die römische Oberherrschaft in dieser Zeit, auch sicher eine Zeit der Völkerwanderungen gewesen.
Ja,
okay. 1000 Jahre später wieder. Ja.
Absolut ein Vakuum, ein Machtspiel, aber ein geistiges Vakuum. Das kann nicht die Lösung sein, die Pax Romana, die mit Gewalt und Schwert den Frieden verkündigt. Der zweite Satz geht natürlich dann auch noch einmal in eine andere Richtung. Jetzt ist Jesus selber derjenige, der jemanden auffordert, folge mir nach. Aber der begegnet nun ganz anders. Bitte erlaube mir zuerst einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Das klingt hier fast literarisch. So, wir stellen uns vielleicht vor, der Vater ist gerade gestorben und morgen ist die Beerdigung und übermorgen komme ich dann eh. Aber wir merken schon, der Gedanke übermorgen ist noch lange hin. Und hier ist wohl auch eher darauf angespielt, den Vater zu begraben bedeutet, ich möchte doch meinen alten Vater jetzt nicht alleine sterben lassen, sondern solange er noch lebt, will ich bei ihm bleiben. Aber dann, wenn er mal gestorben ist, dann folge ich dir eh nach.
Ja, dann komme ich eh, ja. Genau. Ja.
Wir merken hier, ist das, also die Priorität ist eine andere. Ich will im Alten verharren. Auch der Vater steht natürlich für die Tradition. Und lass uns die doch erst einmal bis zur Neige leben. Und dann können wir mal über Neues nachdenken. Das ist der Zauderer, der eigentlich nichts Neues anfangen will. Der aber die Aufforderung von Jesus braucht.
Weiß man nicht, wie es weitergegangen ist.
Wir wissen es nicht.
Ja. Ja, und der dritte Teil, letzte Teil.
Der kommt nun und sagt, ich will dir folgen, Herr. Also hier wieder aus eigenem Antrieb. Ich habe gehört, du bist ein Messias und das klingt alles ganz toll und spannend. Doch erlaube mir zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Was heißt denn das jetzt? Darf er nicht einmal mehr Vierte Gott sagen, Tschüss oder irgendwas? Oder stellt er sich darunter ein großes Fest vor, eine Feier, wo alle Verwandten zusammenkommen und auch lauthals verkündet, schaut's her, ich gehe jetzt auf den Spuren von Jesus und das ist mein neues Leben. Und Jesus sagt, kommt überhaupt nicht in Frage, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Das heißt, der ist ungeeignet. Es klingt zwar hart, aber nicht hier auf der Stelle einfach jetzt den Weg schon antrittst, innerlich oder äußerlich, dann brauchst du es gar nicht probieren.
Ja, hätte auch seine Familie, sprichwörtliche Familie mitnehmen können.
Auch das.
Das war ja auch offen
auch gestanden. Das ist möglich gewesen. Und man weiß auch aus der Geschichte, selbst dass die Jünger hatten ja auch Familie und sie haben schon gesorgt dafür, dass die Familie nicht verhungert und haben zwischendurch vielleicht auch nachgeschaut, wie geht's der Familie oder haben Verwandte gehabt, die auf die Kinder geschaut haben. Ich meine, von Petrus wird von der Schwiegermutter erzählt, die krank ist. Also da gibt's schon Hausangehörige. Aber wir dürfen uns das nicht so als Kleinfamilie vorstellen, Vater, Mutter, zwei Kinder, sondern das ist die große Verwandtschaft, der Dorfclan vielleicht.
Das ist ein Clans gewesen, ja.
Der da zusammenhält und da gab es Einzelne, die sehr wohl dann auch gegangen sind, auch in die Fremde gezogen sind, um Hilfe, Arbeit oder sonst was zu suchen, ihr Glück zu probieren. Und viele sind eben dann auch einem Messias gefolgt, wie dem Jesus.
Es war ja damals immer die Menschen, die da die Protagonisten sind, die sind ja logischerweise irgendwie in der landwirtschaftlich, also sind irgendwie landwirtschaftlich tätig gewesen. Es werden ja immer wieder landwirtschaftliche Vergleiche gezogen und es ist ja immer wieder drinnen, wenn du die Hand an den Pflug legst und so weiter. Das heißt, auch in der Sprache, in den Gleichnissen, in den Vergleichen ist ja über das Leben total hergenommen worden und in dieser Lebenssituation, wo die Leute gewesen sind, sind sie angeholt worden.
Ganz genau.
Also das ist ja ganz ein wichtiges Motiv, weil ja der Pflug natürlich meiner Meinung nach für Sicherheit steht, aber auch für ein Stück Bequemlichkeit, weil ja. Das kenne ich.
Ja.
Ja, da kann man nicht viel passieren. Will ich jetzt nur versorgt werden oder will ich leben?
Hier steht auch das alte nomadische Ideal drinnen. Mhm. Ein Nomade, der herumzieht, hat keinen Pflug. Der isst das, was gerade wächst, oder seine Tiere fressen das. Mhm. Aber der Ackerbauer, der bereitet vor, der hat auch natürlich seine Lasten, nicht? Zu pflügen und umzugraben, und die Ernte könnte verdorben sein oder nicht wachsen. Auch hier ist eigentlich ein Ruf, ein Aufbruch in eine viel unmittelbarere Lebensform steht dahinter, die vertraut, dass es wird.
Ja, jetzt haben wir da drei verschiedene Beispiele drinnen. Wie passt uns das jetzt eigentlich zur Passionszeit, zur Zeit dieser 40 Tage, wo Jesus die in der Wüste zugebracht hat?
Ja, die Brücke zur Passion ist natürlich die, auch lass dein Leben los. Wer sein Leben gewinnen möchte, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Das steckt eigentlich dahinter. Schau nicht, dass du ständig das eigene, dein Schäfchen ins Trockene bringst, sondern überlass es einem anderen, dem Vater im Himmel, und folge mir nach und lass dich auf was Neues ein. Hab keine Angst. Das ist eigentlich dieses Wunderbare, was in der Passion steckt. Was natürlich, Passion heißt Leiden, aber es ist bezogen, Jesus geht diesen Weg konsequent bis ans Kreuz. Aber da drinnen steckt ja der Weg in die Freiheit. Ich klebe nicht an meinem Leben, sondern ich gehe diesen Weg für euch.
Ja, abschließend möchte man nur erwähnen, dass wir uns sehr freuen, dass wir tatsächlich auf unsere Aufforderung vom letzten Mal, doch übers Fasten zu berichten, eine Rückmeldung, also mehrere Rückmeldungen bekommen haben. Eine Rückmeldung möchte man kurz besprechen, und da hat uns die Elisa Maria eine Nachricht geschrieben auf der Podigy-Seite, wie sie das Fasten erlebt oder durchgezogen hat im Laufe ihres Lebens. Und da sind ganz interessante Sachen dabei, ja. Die Elisa Maria hat gesagt, sie hat in einer Fastengruppe im Zuge der Gemeindearbeit gefastet mit Teilnehmern, mehrere Jahre, immer wieder 8 bis 10 Tage nur Flüssigkeit ohne Salz und Zucker zu sich genommen, und jetzt eben diese andere Fastenerfahrung, wo sie sich in Stille und Begegnung einfach mit Gott selbst übt, um ja, Verzicht als Gewinn zu sehen, so wird sie jetzt herauslesen.
Auf alle Fälle. So Stille, nachdem die Elisa Maria dort viel Erfahrung und viel Praxis auch hat und auch Kurse selber macht für uns, für andere Menschen, ist das natürlich eine ganz besondere Form des Fastens in der Stille. Auch der Worte, ein Wortfasten, zu verzichten auf Reden und in die Stille des Herzens zu schauen, um auf die Stimme von innen zu hören, auf den Grund unseres Seins.
Ja, in diesem Sinne grüßen wir nicht nur die Elisa Maria, sondern alle Hörerinnen und Hörer der Impulse und wünschen einen wunderschönen Sonntag.
Alles Gute.